SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Willkommen zurück im Studio, Christine Werner.
Ja, danke. Passend zu unserem Thema Rückkehr bin ich auch wieder aus dem Homeoffice zurück. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, klar, aber jetzt nehmen wir endlich mal die Masken ab.
Oh, ja, schon viel besser.
Wir sitzen ja weit genug auseinander, da klappt das alles.
So, es geht los. Wunderbar.
Genau, los geht's. Rückkehr. Die Beiträge der Doku-Blogger dazu gibt es auf
Spur 1.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
stellen wir einen Corona-Podcast aus zwei Kölner Seniorenheimen vor. Wir sprechen mit Stanley Witte,
Spur 3,
über das erste Audiocamp in Deutschland. Es geht um den Leipziger Hörspielsommer,
Spur 4.
Und das jüngste Gerücht auf
Spur 5
darf auch nicht fehlen.
Spur 1, Doku-Blog.
Nur weil es hier in Minecraft ist, heißt das noch lange nicht, dass das kein ordentlicher Gottesdienst sein kann, den wir hier feiern. Es ist ein vollwertiger Pfingstgottesdienst. Ihr habt die Omas, die bei euch in der Kirche sind, haben euch nichts voraus.
Rückkehr in die Kirche. Gottesdienste dürfen unter Auflagen wieder stattfinden. Theresa Schomburg hat dazu ein interessantes Feature hochgeladen. Sie schreibt dazu:
Die Gemeinde trägt Mundschutz. Lieder werden gesummt. Unterdessen bietet die Berliner Bibelanstalt von Kanstein Online-Gottesdienste im Stream und im Rahmen des Computerspiels Minecraft an. Die Klangwelten dieser beiden sehr verschiedenen Gottesdienste verschränken sich im Feature zu einer neuen Kirchenerfahrung unter Corona-Bedingungen, ergänzt durch Erlebnisberichte der Bibelanstalt-Mitarbeiterinnen Mareike Witt und Konrad Hoffmann.
In der Minecraft-Community hat man dann keine Einschränkungen, konnte sich begegnen und unterhalten und so. Also das war ein sehr schönes Erlebnis und hat auch das Social Distance ein bisschen aufgehoben, ja.
Ihr habt ihnen noch was voraus, ihr könnt das von zu Hause aus machen und müsst euch gar nicht rausbewegen in die Corona-Welt.
Ich war auch jetzt, gleich zum ersten Sonntag, bei dem das möglich war, hier bei uns in der katholischen Gemeinde. Die machen auf dem Sportplatz Gottesdienst im Freien, mit viel Abstand, mit Mundschutz, mit Desinfektions, also dieses ganze Hygienekonzept drumherum, ohne Singen.
Ihr kennt sicherlich die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, wie Jesus die alte Party-Queen hat sich gedacht, so kann es ja jetzt hier nicht weitergehen. Die Laune sinkt. Er hat Wasser zu Wein verwandelt.
Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Spur 2. Nachgedacht.
Wie war dein Tag? Der tägliche Corona-Krisen-Podcast aus den Kölner AWO-Seniorenzentren Arnold-Overzierhaus und Theo Borauenhaus.
Aha, was hast du denn da entdeckt? Noch ein Corona-Podcast?
Ja, du hast in der letzten Sendung ja über die Virologen-Podcasts gesprochen. Ich habe jetzt einen ganz anderen Corona-Podcast entdeckt von zwei Seniorenheimen der Kölner Arbeiterwohlfahrt. Weil keine Besucher in die Häuser durften, haben sie Podcasts über die Situation in den Häusern gemacht. Und ich bin ins Theo-Burauen-Haus geradelt und habe dort mit Verena Rech, der stellvertretenden Fachbereichsleiterin Pflege, über das Projekt gesprochen.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, genau.
Verena Rech, hallo.
Zuerst hat mir Verena Rech erzählt, was der Grundgedanke für den Podcast war.
Vor der Corona-Krise waren wir einfach, was heißt wir waren, wir sind noch immer ein Haus, das ein Konzept hat. Wir sind einfach ein offenes Haus. Für uns ist es einfach wichtig, dass die Bewohner, die hier leben, dass die zu jeder Tages- und Nachtzeit Besuch haben können. Es gibt einfach keine Besuchszeiten. Und dann kam eben der große Bruch ja eben, das haben ja wirklich alle erlebt, deutschlandweit, weltweit, dass auf einmal ein Besuchsverbot ausgesprochen ist und das einfach nicht mehr geht. Und dass man einfach seine Mutter nicht mehr besuchen kann, nicht persönlich. Und das war einfach ein großer Umbruch bei uns im Haus, den wir auch total gespürt haben.
Der Journalist Carsten Tesch hat das auch erkannt und ist auf die AWO-Seniorenzentren zugegangen. Er hat schon bei verschiedenen Projekten mit den Häusern in Köln zusammengearbeitet, hat mir Verena Rech erzählt. Und so kam es zu den Podcasts. Die Gespräche liefen dann über Skype und die Themen sind aus der alltäglichen Situation in den Häusern entstanden.
Und oft kamen die Ideen halt über das, was wirklich Menschen aus dem Haus erzählt haben, was gerade ihr Erleben ist. Es gab für keine Folge ein Skript, worum es geht, sondern eigentlich ging es immer um das Gefühl. So die Frage, was bewegt uns eigentlich hier jeden Tag und wie geht es den Bewohnern damit, wie gehen wir damit um? Und das war eigentlich immer Fokus jeder Folge. Und wir haben halt schon versucht, nochmal als Ergänzung, Also schon möglichst auch ein breites Bild zu zeigen und auch viele Berufsgruppen einzubinden. Ne? Wie nimmt das denn die Tagesgestaltung wahr? Was passiert? Wie erlebt es eine Pflegeassistentin, was hier gerade die Einschränkungen bedeuten? Was sagt denn auch eine Wohnbereichsleitung dazu? Was sagt eine Bewohnerin selber? Und dann hatten wir ja noch die Idee, eben mit einer Angehörigen auch einen Podcast zu machen und die halt auch erzählt hat, wie das für sie ist, ihre Mutter nicht besuchen zu können, wo sie halt sonst auch fast jeden Tag da ist.
Da habe ich auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Podcast dazu.
Was erzählt Ihre Mutter im Augenblick über ihre Tage? Was gibt es zu berichten aus so einem verschlossenen Haus?
Ja, sie hat berichtet, sie hatte eine sehr starke Erkältung und musste dann auf ihrem Zimmer bleiben. Und sie würde sich überlegen, hoffentlich sind die alle noch da. Also die mit ihr zusammen oben auf der Station 3 wohnen. Sie wüsste ja nicht, ob die noch da wären oder ob die noch gesund wären. Und sie würde sich so wünschen, dass wenn alles vorbei ist, alles wieder war und alle wieder am Tisch sitzen.
Schönes Projekt. Und welche Rückmeldung gab es da?
Nur gute. Und es hat auch den Beschäftigten in den Häusern gut getan, darüber sprechen zu können. Aber das erzählt uns jetzt noch einmal Verena Rech.
Dass dadurch, wie diese Gespräche mit dem Herrn Tesch gelaufen sind, spricht man Dinge einfach nochmal bewusst aus. Und indem man die bewusst ausspricht, macht man die sich auch nochmal bewusst. Und irgendwie alle Kollegen und auch Angehörige, die draußen sind, daran teilhaben zu lassen, das hat ganz vielen Menschen gut getan. Da haben wir echt auch ganz viel positives Feedback zu bekommen, auch von Angehörigen, die sich das halt auch angehört haben und dann auch wieder das Gefühl hatten, dass sie drin sind, dass sie dabei sein können, dass sie was mitkriegen, was ja, wie gesagt, sonst gang und gäbe ist.
Spur 1, Doku-Blog.
Am 15. Mai sind in Bornheim bei Bonn rumänische ArbeiterInnen in den wilden Streik getreten, weil ihnen ihr Lohn nur teilweise oder gar nicht ausgezahlt wurde. Die Freie ArbeiterInnen-Union Bonn hat sie in ihrem Streik unterstützt. Viele Pflückerinnen sind in ihre Heimat zurück, die hochreifen Erdbeeren des Hofes Ritter verrotten. An den Wochenenden pilgern Menschen auf die Felder, um die Früchte vorm Verrotten zu bewahren.
Ein Doku-Blog-Feature von Mirjam Baumert.
Meinst du, es sind Erntehelfer?
Das war Ende April. Ich vermutete damals, dass da am Rhein ArbeiterInnen aus Rumänien über meinen Kopf hinwegflogen, um dann in Deutschland Spargel oder Erdbeeren zu pflücken. Einen Monat später stehe ich in Bornheim bei Bonn, vor einem verwaisten Containerdorf. Die Anlage ist eingerahmt von einer Kläranlage, einem Friedhof, der Bundesstraße und einer Zugtrasse. Eine ungastliche Ödnis. Vergilbte Matratzen und zerschlissene Stühle sind die letzten Spuren der rumänischen und polnischen Arbeitskräfte, die hier bis vor einigen Wochen noch gelebt und gearbeitet haben.
Manche sind relativ früh schon wieder gefahren, nachdem sie halt einfach gemerkt haben, es lohnt sich nicht mehr hier zu bleiben. Manche hatten halt nach wie vor zu wenig Geld. Immer wieder neu kamen Räumungsdrohungen.
Auf dem Asphalt der Zufahrtsstraße lese ich in weißer Sprühfarbe: keine Ausbeutung und faire Löhne für alle.
Wir haben über die Medien erfahren, dass rumänische HilfsarbeiterInnen in den wilden Streik getreten sind, weil sie unterschiedlich bezahlt wurden und teilweise auch gar nicht bezahlt wurden.
Wir haben eine Frau gehabt, die hat tatsächlich dokumentiert, wie viele Kisten Erdbeeren sie abgegeben hat. Und das waren gut 500. Und mit diesen gut 500 Kisten Erdbeeren mal 3,35 Euro wäre sie dann ja bei etwas über 1.500 Euro. Ausgezahlt wurde ihr ungefähr so viel, wie sie für 200 Kisten bekommen hat.
Auf YouTube habe ich mir die Demonstration angesehen. Im Video zieht ein Menschenzug mit schwarz-roten Fahnen durch Bornheim. Da skandieren Menschen auf Rumänisch: wir wollen Lohn, und auf Deutsch: internationale Solidarität.
Hallo, bist du jetzt da?
Über die Felder weht ein süßlich vergorener Wind. Die hochreifen Erdbeeren verrotten. Die Firma Ritter ist schon seit Jahresbeginn insolvent.
Ey, aber dass hier noch niemand war. Also wie viele wie viele Wochenenden ernten Menschen hier schon Erdbeeren und es ist immer noch total voll.
Dann haben wir natürlich die Kontaktdaten von knapp 200 Personen, ich glaube gut 180 vielleicht, die klagen.
Das sind wahrscheinlich die so gigantisch abgehen und so.
Das sind quasi die 1A-Erdbeeren, guck.
Ja, die sind dann nochmal teurer. Kostet auch mehr Strafe, wenn man erwischt.
Ich glaube, tatsächlich soll schon nächste oder übernächste Woche die erste Anklage rausgehen. Wir möchten halt einfach das im Ergebnis haben, dass die Leute das Geld, was ihnen zusteht, und dass sie das dann eben auch bekommen.
Ich fahre zurück im Zug nach Köln. Meine Fahrradtaschen sind randvoll mit den roten Früchten. Ein Geruch von Erdbeerleim erfüllt das Großraumabteil der Regionalbahn. Ich erahne das Nasenrümpfen der Mitpassagiere unter deren Schutzmasken. Zur Ablenkung zücke ich mein Smartphone. Wenn ihr noch Erdbeeren vom Pflücken übrig habt, bringt sie zu uns. Wir kochen Marmelade und verkaufen sie für die Prozesskosten, schreibt ein Kölner Hausprojekt.
Spur 3. Nachgefragt.
Nächste Woche am 19. und 20. Juni veranstaltet die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen ein Audiocamp. Laut Ankündigung auf der Homepage ist es das erste Audiocamp in Deutschland. Die Veranstaltung richtet sich an Radioschaffende und Podcastende, an Fachleute aus Redaktion, Produktion und Distribution. Also quasi an alle, die mit Tönen, mit Audio zu tun haben.
Aber was ist ein Audiocamp?
Genau das habe ich mich auch gefragt und habe dann Stanley Witte angerufen. Er ist bei der Landesanstalt für Medien dafür zuständig.
Bitte?
Hallo, Christine Werner hier.
Hallo.
Was ist überhaupt ein Audiocamp genau?
Das Audiocamp ist ein Barcamp für die Audiobranche. Barcamp ist ein Veranstaltungsformat, was sich in der Szene der Freischaffenden und Digitalarbeiter schon länger etabliert hat. Der Charme dieses Formats ist, dass es eine sehr offene Konferenz ist, insofern, dass das Programm vorher noch nicht fix ist, sondern die Teilnehmenden selbst am Programm teilhaben und Programmpunkte selber gestalten können.
Also jeder kann Themenvorschläge für Workshops oder für eine Session oder sowas einreichen. Ja. Wegen Corona findet das Ganze jetzt ja im Internet statt, virtuell. Wie wird der Austausch denn da organisiert?
Da muss ich gestehen, bin ich selber auch sehr aufgeregt, weil wir das in der Form auch noch nicht gemacht haben. Wir versuchen das über Videokonferenz mit digitalen Tools zu lösen.
Wir haben es ja schon angesprochen, also bei diesen Barcamps kann jeder Themenvorschläge machen und auf ihrer Homepage stehen auch schon einige und da geht es sehr viel um Podcasts. Ist das denn in der Audiobranche, sage ich jetzt mal, gerade das Thema schlechthin?
Es ist ein zentrales Thema, weil wir, wie so oft in der Medienbranche, mit Blick auf Amerika sehen, wie sich das entwickelt und wie viel Potenzial da ist. Und wir sehen, dass nicht nur die klassischen Audioplayer, also Radiosender, da dran sind, sondern auch Verlage und auch ganz neue Independent Producer, nenne ich es mal, und die großen Plattformen Spotify, Audible, RTL, ProSieben bauen ihre eigenen Audioplattformen. Also ist im Moment viel in Bewegung im Bereich Podcast. Und die Frage, wie ein Podcast aussehen muss oder sich anhören muss, wie man den produziert und wie man da am Ende Geld mit verdient, das sind die spannenden Fragen im Moment.
Auf dem Audiocamp soll ja auch über die Zukunft der Audiowelt generell, sage ich jetzt mal, diskutiert werden. Mhm. Wie sieht denn diese Zukunft Ihrer Meinung nach aus?
Grundsätzlich bei allen Experten, die wir bisher dazu gesprochen haben oder auch unsere Beobachtungen, die Zukunft sieht erstmal gut aus. Da ist noch einiges in Bewegung. Wir sehen, dass der etablierte Hörfunk durch Online-Radio und Streaming-Anbieter neue Konkurrenz erfährt. Aber Konkurrenz kann ja auch den Markt beleben. Wir sehen auch, dass durch den Fortschritt der Technologie neue Endgeräte dazukommen und für den Nutzer ganz neue Szenarien entstehen, Nutzungsszenarien, wann und wie er etwas hört. Welche Rolle Sprachsteuerung spielen wird, also quasi Alexa, das habe ich nicht verstanden, erklär mir das bitte mal. Mhm. Digitalisierung, das habe ich gerade schon angeschnitten, führt auch dazu, dass wir dank der Daten, die dabei erfasst werden, neue Möglichkeiten der Personalisierung haben. Also wenn ich weiß, ein Nutzer, der tendenziell eher zwischendurch mal kurze Stücke hört, dann gucke ich, dass ich den in meine Gruppe zum Newsflash packe. Wenn ich weiß, dass es ein Nutzer, der möchte eher längere Gespräche haben, dann spiele ich ihm vielleicht so etwas aus. Also da sind wir noch relativ am Anfang und wir sind ja auch in Deutschland mit dem Datenschutz sehr sensibel, aber grundsätzlich bestehen da viele Möglichkeiten.
Stanley Witte war das von der Landesanstalt für Medien in Düsseldorf. Auf der Seite journalismuslab.de findet man Informationen zur Anmeldung und zu den vorgeschlagenen Workshops.
Spur 1. Dokublock.
Unsere Geschichten von Helden in Filmen, Büchern und Videospielen haben eine Gemeinsamkeit. Sie laufen nach dem gleichen Muster ab. Eine Grundstruktur, die wir in allen Heldengeschichten finden und auch Heldenreise genannt wird, in der die Rückkehr eine wichtige Rolle spielt.
Zum Beispiel die Heldenreise von Luke Skywalker in Star Wars. Er startet ja in der Wüste und dann kriegt er auf einmal eine Nachricht von einem fremden Planeten, von Prinzessin Leia. Also er wird herausgerissen aus seinem Alltag. Daraufhin verlässt er seinen Heimatplaneten ins Ungewisse. Er stellt sich dann zahllosen Herausforderungen, denen er am Anfang nicht gewachsen ist. Er muss erst lernen, mit der Macht umzugehen, mit dem Laserschwert umzugehen und dann zerstört er den Todesstern und so weiter und so fort. Und als Belohnung erhält er Wissen und die Macht und Freundschaft. Am Ende kehrt Luke Skywalker dann zurück in seine bekannte Welt als veränderter Mensch, viel stärker als vorher. Was haben jetzt diese Geschichten von Luke Skywalker, Neo aus Matrix oder Katniss Everdeen mit uns zu tun? Die Helden in den Geschichten sind alles Menschen. Wir spiegeln uns in ihnen. Wir reflektieren dabei über unsere Welt und unsere Erfahrung durch diese repräsentativen Geschichten. Und sie spiegeln eben auch unsere Erfahrung, wenn wir was Neues machen. Wir verlassen unseren bequemen Alltag, machen dabei eine wichtige Erfahrung, die uns verändert, kehren zurück und machen es nochmal. Zum Beispiel, wenn wir eine Führerscheinprüfung machen oder einen Auftritt auf der Bühne haben oder einen Heiratsantrag machen oder auf einmal in die Quarantäne in Corona-Zeiten geworfen werden. Es ist immer ein Widerstand, ein Ungewisses da und wenn wir das überwinden, kehren wir stärker zurück, als wir vorher waren. In diesem Sinne sind wir alle Helden. Alltagshelden.
Steffen Reichelt hat das auf dokublog.de geladen.
Nach dem Muster der Heldenreise werden und wurden also viele erfolgreiche und gute Geschichten geschrieben. Aber was macht denn für dich, Wolfram, ein guter Podcast aus?
Das ist schwer zu sagen. Die Gesprächspodcasts dürfen nicht zu lang sein. Und die spielerischen und formal schön gemachten können nicht lang genug sein.
Aha, sehr diplomatisch würde ich jetzt mal sagen. Für das Audiocamp hat auf jeden Fall jemand einen Workshop vorgeschlagen, der sich mit der Qualität von Podcasts beschäftigt.
Gott, ist die pünktlich. Das ist ja furchterregend.
Du klingst wie aus der Büchse.
Ja, das ist mein Festnetztelefon. Dafür ist die Tonqualität.
Den kennen wir doch, Tom Schindler.
Aufnahme umso besser.
Der für die Mehrspursendung regelmäßig Beiträge und Glossen produziert.
Can you hear me?
Ja, genau. Und er hat einen Workshop vorgeschlagen zum Thema Schluss mit dem Gequatsche. Wie werden aus guten Geschichten, Recherchen, Analysen oder auch brillantem Unfug tolle Podcasts? Und das wollte ich natürlich mal genauer wissen. Wie kommt es denn jetzt zu diesem Themenvorschlag?
Man hört es ja schon ein bisschen an der Formulierung. Es nervt mit den Podcasts. Ich finde, es nervt wirklich.
Was nervt dich?
Das ist ja toll, dass das so einen Boom erlebt. Aber gerade bei den journalistischen Formaten, und nur über die rede ich jetzt mal, finde ich es einfach wahnsinnig traurig, wenn das auf Dauer darauf hinausläuft, dass zwei Leute mit einer mittelguten Idee sich vor ein mittelgutes Mikro setzen und drauf losreden.
Vielleicht mal, was sind denn jetzt die journalistischen Formate im Vergleich jetzt? Also wo stört's dich genau?
Da, wo ein Anspruch dahinter steht, aufzuklären und Zusammenhänge zu erklären, da geht einfach wesentlich mehr. Was hier auffällt, ist, es gibt einerseits natürlich die Podcasts aus unserem Metier, dem Radio, die sich immer schon auch mit Umsetzung von Klang und Sprache und so weiter und Geräuschen beschäftigt haben. Und dann gibt es ganz viele Leute, auch bei honorigen Medien, meistens aus dem Printbereich, die darüber, glaube ich, noch nie nachgedacht haben. Und ich finde es einfach schade, wenn die Aufmerksamkeit, die gebraucht wird, um der Gesellschaft zu erklären, was geschieht, und mit ihr auch in Diskurs zu treten, durch eine Zerlaberung von Wirklichkeit, die relativ ambitionslos ist, verschwendet wird. Und da ärgere ich mich natürlich besonders über Medienunternehmen, die eigentlich auch das Geld hätten, mehr zu bringen oder die sogar die Ressourcen haben und auch nutzen für andere Quellen, für andere Kanäle, damit zu arbeiten, aber dann irgendwie sagen, oh, wir machen mal einen Podcast und setzen uns mal hin und dann redet irgendjemand über irgendwas. Punkt. Ist einfach schade.
Danke, Tom Schemek, für das Gespräch und viel Spaß bei dem Workshop dann.
Vielen Dank. Ciao. Ja,
bis dann. Tschüss.
Spur 1. Dokublog.
Rückkehr war das Thema auf dokublog.de und Anja Penner hat ein Feature ohne Corona-Bezug hochgeladen.
Eine 93-jährige Frau reist in Gedanken in das Land ihrer Jugend. Ihre Erinnerungen sind verknüpft mit positiven Gefühlen wie Freiheit und Schönheit der Natur. Doch wie erlebt man dieses Land, wenn man im Alter dorthin zurückkehrt? Was ist geblieben?
Land der dunklen Wälder und Kristall. Ich denke mit so viel Freude an unsere Jugendzeit zurück. Wir waren frei und ungebunden und konnten uns überall bewegen.
Du wurdest vertrieben.
Und man denkt, der weite Strand, fast leer. Es war ja kaum ein Mensch da, außer uns vom Boot.
aus dem Paradies.
Und die Meere herauschen den Korall der Zeit.
Wenn ich da an einem kleinen Hafen stehe, muss ich daran denken, wie wir immer mit der Schwalbe oder mit einer der nächsten Boote rübergefahren sind nach Narmeln.
Und du bist zurückgekehrt.
Wenn ich mir überlege, es war eine wunderschöne Stadt. Die Häuser waren doch links auf der Hinburgallee.
Aber alles war anders, als du es in Erinnerung hattest.
Doch jetzt ist alles eine einzige glatte Front, ohne Balkon, ohne was. Die Passage ist da an der Schule richtig verkrautet. Die Schulgebäude stehen ja noch, die Speicher auch. Aber es ist alles doch sehr traurig. Was vergangen, kehrt nicht wieder. Aber ging es leuchtend wieder, leuchtet es lange noch zurück.
Spur 4. Ausblick.
Vom 4. bis 12. Juli findet der 18. Leipziger Hörspielsommer statt. Zu dem Hörspielfestival kommen jeden Sommer viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat inzwischen einen festen Platz im Festivalkalender. Und dieses Jahr stand lange auf der Festival-Homepage:
Auch uns hat die aktuelle Situation, die Corona-Pandemie, mitten in den Vorbereitungen kalt erwischt. Unser Plan? Der 18. Leipziger Hörspielsommer wird stattfinden. Entweder wie gewohnt auf dem Richard-Wagner-Hain oder alternativ im Netz per Livestream.
Henrike Bohl.
Henrike Bohl ist Mitorganisatorin des Hörspielsommers. Und von ihr wollte ich wissen, wie findet der Hörspielsommer denn jetzt statt? Auf der Wiese oder im Netz?
Ja, aufgrund der momentanen Tendenzen sind wir tatsächlich ziemlich zuversichtlich, dass unser Festival im Juli wie gewohnt stattfinden kann, nämlich auf dem Richard-Wagner-Hain in Leipzig. Wir erarbeiten gerade ein Hygienekonzept, das vom Ordnungsamt abgenommen werden muss. Und das ist ja auch ein großer Vorteil des Hörspielsommers, dass wir Open Air im Freien stattfinden, auf einer Wiese, die auch sehr viel Raum für Abstand lässt.
Das stimmt, das ist natürlich ein großer Vorteil dann. Ja. Das heißt, Sie haben aber parallel dazu auch eine Online-Version schon entwickelt oder angedacht?
Ja, also natürlich hat eine Streaming-Variante auch Potenzial und wir sind da schon auch ins Spinnen gekommen und hatten viele Ideen. Immer noch überlegen wir auch, ob wir einen kleineren Anteil des Festivals streamen, einfach um vielleicht auch einer Risikogruppe noch die Teilhabe an unserem Programm ermöglichen zu können. Das ist jetzt ja alles noch so ein bisschen in der Schwebe und im Gespräch.
Es gibt sonst ja immer drei Wettbewerbe beim Hörspielsommer. Einen internationalen Hörspielwettbewerb, einen Kinder- und Jugendhörspielwettbewerb und einen Kurzhörspielwettbewerb.
Ja.
Der Kinder- und Jugendhörspielwettbewerb, der war dieses Jahr nicht ausgeschrieben. Warum denn?
Der Kinder- und Jugendhörspielwettbewerb ist dieses Jahr, naja, sagen wir, ersetzt worden durch ein anderes medienpädagogisches Projekt. Leider ist das jetzt ausgefallen. Es wurde verschoben, sagen wir so, aufgrund der Corona-Krise. Genau, weil die Workshops einfach nicht stattfinden konnten.
Was steht denn sonst noch auf dem Programm?
Da haben wir zum Beispiel in dem Familienprogramm den Prima Klimatag. Wir haben Heldinnen unserer Kindheit als Thementag. Und im Abendprogramm haben wir unter dem Motto Perspektive wechseln und Brüche wagen. Ja, eine Menge Hörspiele, aber auch Feature und Podcasts zum Thema Feminismus, Geschlechteridentität, aber auch Neuanfänge verschiedener Art. Ich denke, es ist einfach schön, dass unser Festival sehr, sehr viele Leute anspricht und einfach sehr gut zu erreichen ist.
Dann drücken wir die Daumen, dass es klappt mit Hörspielsommer draußen und dass das Wetter dann auch mitmacht. Vielen Dank für das Gespräch.
Spur 1. Doku-Blog.
Offene Wunde, offene Rechnung, Uri, Uri, Pari, Pari, Quittung, Geld. Du kriegst noch was zurück, was zählt, das werde ich dir heimzahlen. Gott vergelt's, berechnen, abvergelten, vergessen, wir sind noch lange nicht fertig, sind noch nicht quitt. So du mir, so du mi, so ich dir, mir nichts, dir nichts, solidar nichts. Selbstbedienung, ohne Rücksicht, ohne Rücklicht, alles, alle für alle, bis alles dann alle ist, bis ich dann auf Malle bin. Ich bin da mal weg, du stehst im Weg, aber wir schaffen das aus, der Traum, Häusle bauen, Zukunft klauen, mit Mund vorm Schaum, Zahltag, Zeche, brechen, brellen, Bälle, bellen, Zähne zeigen, Zahn um Seide, Schweinewürste, Wasser hin, Spender spenden, betteln, Bier.
Karma, alles kommt zurück. Von Küss die Frauen.
Und das jüngste Gerücht kommt dieses Mal von Steffen Grimberg.
Spur 5. Das jüngste Gerücht.
Also, wenn Sie dachten, das mit dem Coronavirus sei auch deswegen so kompliziert, weil wir so wenig darüber wissen. Also, dann liegen Sie sowas von falsch. Was die UNO und die WHO sagen, das muss man sich wirklich mal ernsthaft anschauen. Die sagen nämlich schon länger, wir haben nicht nur eine Pandemie wegen Corona. Nein, neben der Pandemie haben wir auch noch eine Infodemie. Weil nämlich viel zu viele Informationen auf dem Markt und in Umlauf sind und man schon ganz wirr und wuschig im Kopf wird. Da sind so kleine Scharmützel bei uns zwischen so Virologen wie dem Professor Drosten von der Charité und dem Professor Kekulé von der Universität Halle-Wittenberg. Wie soll man nicht mehr sagen, ein Fliegenschiss der deutschen Geschichte gegen. Auch wenn sich darauf so manche Trittbrettfahrer der Corona-Krise was einbilden. Die Bild-Zeitung zum Beispiel. Zwietracht säen gehört ja da zum Kerngeschäft und dann nimmst du halt eine medizinische Studie und jetzt wird's spannend, dann kümmerst du dich aber gar nicht um den ärztlichen Inhalt, sondern suchst dir ein paar Statistiker, die in jeder statistischen Methodensuppe ein Haar finden und posaunst schwere Zweifel an der Studie. Und schon sind wieder ein paar mehr Informationen im Umlauf, die scharf in die Richtung von dem gehen, was die UNO und die WHO meinen. Bei so einer Infodemie gibt es so viele angebliche Fakten über ein Problem, dass du die Lösung vor lauter Informationen nicht mehr erkennst. Was daran liegt, dass viele dieser Fakten alternativ sind. Auch wenn die WHO jetzt mit einem Team von Mythbusters dagegen hält, die solche Mythen und Falschmeldungen entzaubern sollen, in so einer Infodemie haben es Fake News und Desinformation leicht. Deshalb verhalten sich die USA und Brasilien ja auch ganz richtig. Weil zu viele Informationen zu Corona im Umlauf sind, sorgen sie dafür, dass es endlich weniger werden. Die brasilianische Regierung hört zum Beispiel auf, die aktuellen Fallzahlen rund um Corona zu veröffentlichen. Und Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er sogar da nicht noch einen draufsetzen würde. Der US-Präsident hat nämlich gemerkt, dass das mit der Infodemie doch ganz praktisch ist. Und dass sich diese Methode super auch auf ganz andere Themen und Seuchen ausdehnen lässt, die Seuchen namens Gewalt, Hass und Rassismus beispielsweise. Auch da sind tagtäglich ja viel zu viele Informationen aus den Vereinigten Staaten in den Medien und im Netz unterwegs. Und weil das Land of the Free ziemlich mies aussehen lässt, ist jetzt eben mal Schluss mit dem Free. Von der freien Presse, freien Medien hält Donald Trump ja sowieso nicht viel. Das ist ein alter Hut. Aber jetzt geht die Saat auf. Übergriffe der Polizei und anderer Sicherheitskräfte gegen Journalistinnen und Journalisten sind bei den Protesten nach dem Mord an George Floyd vor 2 Wochen mittlerweile an der Tagesordnung. Ein Team der Deutschen Welle wurde vor ein paar Tagen sogar beschossen. Nicht im Krieg, nicht in irgendwelchen Rebellengebieten am Ende der Welt, sondern in Minneapolis, von der Polizei. Für sowas den Ausdruck Übergriffe zu verwenden, ist auch schon fast wieder Desinformation. Es ist ein Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit und damit ein Angriff auf alles, wofür die USA nach ihrem Selbstverständnis und ihrer Verfassung stehen. Und was macht eine Regierung, was machen Präsidenten, wenn sie davon ablenken wollen? Genau, sie verlassen dann einfach mal die Organisationen, vor denen sie sich rechtfertigen müssten. Bei Corona ist das zum Beispiel die WHO, die USA sind schon draußen, Brasilien droht mit Austritt. Was Donald Trump aber anscheinend noch nicht gemerkt hat, aus der Weltgemeinschaft, aus dem gesunden Menschenverstand, aus der Vernunft kann man nicht aussteigen. Denn auch durch noch so viele alternative Fakten und Desinformation lassen sich Rassismus, Hass und die Missachtung der Freiheitsrechte nicht vertuschen.
When will you be back?
Das war die Juni-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Mirjam Baumert, Henrike Bohl, Christian Klaus, Küsti Frauen, Steffen Grimberg, Rudyard Hasel, Anja Penner, Verena Rech, Steffen Reichelt, Tom Schimmick, Theresa Schomburg, Stanley Witte, Wolfram Wessels und Christine Werner. Und wir können Christian Klaus noch antworten. Wir sind zurück am 2. August. Dann mit dem Thema Flaschenpost. Was fällt dir denn dazu ein?
Nachrichten aus der Ferne, Briefe von weit her, oder geheime Mitteilungen, Notrufe oder sowas.
Oder die Post holen und die Flaschen wegbringen.
Genau.
Und unser akustisches Corona-Tagebuch geht auch weiter. Wir sammeln auf dokublog.de weiter Töne, Gespräche, Kurzfeature über die Corona-Zeit. Am 15. Juli wird das Tagebuch dann zu einem SWR2-Stunden-Feature. Und es wurden schon viele verschiedene Beiträge hochgeladen, die die Zeit der Pandemie erzählen. Wir freuen uns aber über weitere Facetten und Stücke auf dokublog.de. Tschüss.
When will you be back?